Herr, wir vertrauen deiner lebendigen Salbung in uns allen. Und wir beten, dass der Geist zu den Gemeinden redet und zu jedem von uns. Und dass wir alle ein Ohr haben zu hören, was der Geist, was du redest. Herr, und wir möchten, stärke uns auch zu bewahren, was wir gehört haben. Weil du sagst, die Zeit ist nahe. Segne diese Konferenz. Amen. Die Zeit fliegt vorbei. Das Ende von diesem Jahr 2023 ist vor der Tür. Und das neue Jahr beginnt bald. Es ist wirklich erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Die Zeit verfliegt. Deshalb müssen wir die Zeit auskaufen. Es ist sehr kostbar. Jeder Tag, jede Woche und jeder Monat ist kostbar. Wenn wir die Zeit nicht auskaufen, dann, wenn der Herr zurückkommt, werden wir es bereuen. Möge der Herr uns barmherzig sein. Und der Herr hat uns ein Anliegen gegeben, zur Offenbarung 1 bis 3 zurückzukommen. Weil das ist die Hauptlast im Herzen des Herrn, im Buch Offenbarung. Deshalb hat er dieses Buch mit diesen ersten drei Kapiteln angefangen. Die übrigen Kapitel, dort geht es um Gericht über diese Welt vor allem. Und wir möchten nicht zusammen mit der Welt gerichtet werden, oder? Möchtest du es? Wenn wir es also nicht möchten, dann müssen wir darauf achten, was der Herr zu den Gemeinden redet. Weil das ist, was in seinem Herzen ist. Erinnert euch an Epheser 5. Steht dort, Christus liebt die Welt? Nein, er sagt, Christus liebt die Gemeinde. Und hat sich selbst für sie hingegeben. Und was für eine Gemeinde möchte er gewinnen? Eine herrliche Gemeinde. Nicht nur irgendeine Gemeinde. Er möchte eine herrliche Gemeinde haben. Das ist in seinem Herzen. Eine Gemeinde ohne Flecken, ohne Runzel, heilig und ohne Makel. Wo kann er, Moses, wo kann er so eine Gemeinde heute finden? Es ist schwer. Wie sieht es in Korea aus? Schwierig, sehr schwierig. Eine herrliche Gemeinde, ohne Flecken, ohne einen Runzel, heilig und ohne Makel. Wo findest du sowas? Und sogar herrlich. Wie ist es in Afrika? Dann müssen wir uns die Frage auch stellen, wie ist es bei uns? Wie ist es mit uns? Was für eine Gemeinde bauen wir? Das sind ernsthafte Fragen, weil der Herr ist unser Bräutigam. Der Bräutigam wird nicht jeden heiraten, oder, Chuchan? Ich habe dich aufgerufen, weil du noch nicht verheiratet bist. Würdest du irgendjemand auf der Straße wählen? Nein, du musst wohl sehr wählerisch sein. Du möchtest jemanden wählen, den du wirklich liebst und nicht nur irgendjemanden. Und schau nicht nur auf das Äußere, weil das Innere ist wichtiger als das Äußere. Das Äußere bedeutet nicht viel, es verändert sich. Nach 10 Jahren ändert sich's. Aber das, was innen ist, das ist am wichtigsten. Und vor allem für unseren Herrn. Er schaut sicherlich nicht nach äußeren Megachurches. Als der Herr auf der Erde war, hat er auf die Zahlen geachtet, nach den Zahlen geschaut, nach der Menge. Wie viele hat er auserwählt für sein Aufbauwerk? Sind es 1224 oder 10.000 Leute? Nein, er hat 12 gewählt, ausgewählt. Und einer ist gegangen und wurde ersetzt durch Matthias. Und diese 12 wurden am Schluss die Grundsteine, die kostbaren Edelsteine für das, was Gott baut, das himmlische Jerusalem. Denke nicht, dass Gott für seinen Bau irgendwelche Steine auf der Straße einfach so nimmt. Dein Haus, mit was für Steinen ist es gebaut? Hier in Kalifornien ist es immer aus Holz gebaut. Das brennt sehr gut. Deshalb gibt es die Brände in Kalifornien, kalifornischen Brände. So, was für eine Gemeinde bauen wir also? Paulus sagt, mit was bauen wir? Mit Holz, Heu und Stroh? Nein, wir sollen mit Gold bauen, mit Silber und Edelsteinen. Das ist die Art von Gebäude, die Art von Bau, was Gott haben möchte. Und ich frage mich, wie viele von uns denken wirklich daran, jeden Tag und vor allem jeden Tag des Herrn, wenn wir zusammenkommen, sind die Heiligen so kostbar für dich wie Edelsteine? Und wie viel Gold haben wir denn? Wie sieht es in Vietnam aus? Was für Gemeinden kannst du dort finden? Wie ist es in Arizona? Wir müssen uns selbst fragen und den Herrn fragen: Herr, was für eine Gemeinde möchtest du haben? Oh. Danke. Dass hier dieser Notenhalter ist nicht aus Gold gemacht. Deshalb im letzten Sendschreiben in Kapitel 3 sagt der Herr: Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Und nicht nur normales Gold, sondern geläutert im Feuer, gereinigt. Weil du möchtest nicht Gold kaufen, das nicht rein ist, das nicht geläutert ist. Vor allem möchtest du kein Fake-Gold kaufen, oder? Selbst dein Sohn weiß das, dass man nicht gefälschtes Gold kaufen soll. Heute in dieser Welt gibt es so viele Fake-Sachen, so viele falsche Sachen. Alles ist Fake. Von außen scheint es so gut, aber eigentlich ist alles verdorben. Es gibt sogar Fake-Präsidenten, gefälschte Präsidenten und gefälschte Wahlen. Sogar Fake News. Du findest so schwer etwas, das wahr, das echt ist, das wirklich ist. Alles ist gefälscht. Sogar Harvard, die Uni, ist gefälscht. Der Präsident ist fake. Das ist wirklich erstaunlich. Vor allem heute, in dieser Zeit, in der wir leben. Es ist ein Zeichen, dass der Herr bald kommt. Wirklich. Deshalb haben wir dieses Lied gesungen: Alle Zeichen zeigen auf das Ende hin. wenn der Herr eure Augen öffnet und im Wort öffnet, dann werdet ihr sehen und realisieren, dass alles, was in dieser Welt passiert, dass es Zeichen sind, die auf das Ende hindeuten. Und du kannst es nicht ändern. Denk nicht, dass es besser wird, weil du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Die Zeit schreitet voran und nie rückwärts. Aber wir Christen, wir gehen rückwärts. Das ist nicht wirklich gut. Wir müssen vorangehen. Es gibt keinen anderen Weg, als voranzugehen, um unseren Bräutigam zu treffen, den König der Könige, den Herrn der Herren, dass wir für sein Kommen vorbereitet sind. Deshalb ist Offenbarung Kapitel 1 bis 3 so wichtig für uns. Die anderen Kapitel, es heißt nicht, dass sie unwichtig sind, aber das Allerwichtigste ist im Herzen des Herrn, sind die Gemeinden. Und denkt dran, das Buch Offenbarung, es ist sehr besonders und anders als die Briefe und Bücher im Neuen Testament. Warum? Weil es das direkte Sprechen von Gott selbst ist. Die Briefe, sie sind von Paulus geschrieben. Die Grüße, sie sind von Paulus. Der Brief von Petrus, von Johannes, von Judas sind von den Aposteln geschrieben. Aber dieses Buch, das Buch Offenbarung, es ist eine Offenbarung, die direkt von Gott gegeben wurde, durch Jesus Christus. So, hier hat der Herr uns also direkt zu uns gesprochen. Was wir brauchen heute, ist nicht das Reden von Menschen. Es gibt so viele Menschenworte. Deshalb sagt die Bibel, es gibt so viele falschen Propheten, falsche Lehrer. Oft weißt du nicht mal, ob das stimmt, was sie sagen. Was sagt er hier also? Die Offenbarung Jesu Christi, Offenbarung 1, Vers 1, die ihm Gott gegeben hat. Gott selbst hat ihm die Offenbarung gegeben, zum Herrn Jesus. Selbst der Herr Jesus hat die Offenbarung direkt von Gott bekommen. Wann hast du denn das letzte Mal direkt Offenbarung von Gott bekommen? Du kannst dich nicht mal dran erinnern? Verlangst du nicht danach, sein Sprechen zu hören? Wir sind alle so gewohnt daran, Menschen Worte zu hören. Sorry für diese Konferenz hier. Ich mag nicht hier zu reden, aber ich hoffe, dass der Herr durch die Brüder zu uns spricht. Aber wir brauchen sein direktes Sprechen. Und deshalb sagt der Apostel Johannes, dass ihr keine Lehrer braucht. Warum? Weil die Salbung, die ihr von dem Heiligen empfangen habt, sie wohnt in euch. Und sie ist wahrhaftig. In dieser Salbung ist keine Lüge. Und du musst in dieser Salbung bleiben und wohnen und ihn hören. Ich habe dem Herrn oft gesagt, Herr, du musst zu mir reden. Ich brauche dein Sprechen. Ich habe dem Vater oft gesagt, Herr, du möchtest, dass ich deinen Willen tue. Wie kann ich denn deinen Willen tun, wenn ich ihn gar nicht kenne? Deshalb musst du zu mir reden. Ohne dein Sprechen, wie kann ich dann deinen Willen tun? Und wer kennt denn deinen Willen? Kennst du Gottes Willen? Vielleicht ein bisschen, aber ein bisschen ist nicht ausreichend. Es gibt so viel, was wir kennen sollen. Deshalb hat Paulus gebetet im Epheserbrief, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch allen den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben möge, um ihn völlig und genau zu erkennen. Weil es braucht die Ewigkeit, um ihn zu erkennen. Schau mal die Schöpfung an. Kennst du alles in der Schöpfung? Nein. Aber du reist doch so viel rum. Kennst du alles in Afrika? Nur dass das kleine Afrika kennst du nicht. Wie kannst du dann Gott kennen, der alles erschaffen hat, der das Universum erschaffen hat? Aber meine Frage heute ist, in deinem Herzen, möchtest du ihn kennen? Wie verzweifelt bist du, den lebendigen Gott zu kennen? Hast du ein suchendes Herz nach ihm oder ist es dir egal? So viele Christen, ihnen ist es egal. Deshalb lesen sie nicht in der Bibel, weil es ihnen egal ist, ob sie Gott kennen. Wie kannst du den Herrn kennen, wenn du nicht mal sein Wort liest? Wenn du nicht mal die Bibel liest, wie kannst du ihn kennen? Johannes hat gesagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ich kenne so viele Heilige, die ihn nicht mal Vater nennen, nicht mal zum Vater rufen oder den Vater zu ihm beten, nur zum Herrn Jesus. Und wie ist es mit dem Heiligen Geist, der in dir wohnt? Deshalb hier im ersten Kapitel von Offenbarung, ganz am Anfang, wer sendet hier Grüße? Es ist der Apostel Johannes, sagt, Gnade und Friede sei mit euch allen. Grüße vom Apostel Johannes. Nein? Steht das nicht hier? Von wem? Von heiligen Petrus, vom Sankt Petrus. Von dem, der ist, der war und der kommt. Und von den sieben Geistern. Und von wem noch? Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Die Grüße hier in Vers 4 und 5 sind direkt von ihm. Hast du heute dem Herrn guten Morgen gesagt? Wirklich? Oh wow, du bist sehr besonders. Der Bruder sagt, nein, bin ich nicht. Hat er dich auch gegrüßt? Es ist hier nicht von Paulus, nicht von Johannes, nicht von Jakobus, nicht von Petrus, nicht von Judas, sondern die Grüße sind von dem wunderbaren dreieinen Gott selbst. Wie wunderbar. Deshalb habe ich gesagt, dieses Buch ist sehr besonders. Besonders, weil auf die Weise, dass hier im letzten Buch der Bibel und weil er bald wiederkommt, deshalb redet er zu uns direkt. Natürlich hat er Johannes benutzt. Johannes war der Älteste der Apostel, der Letzte, der übrig blieb am Ende des ersten Jahrhunderts. Dieses Buch war wahrscheinlich um 95 nach Christus rum aufgeschrieben. Und Johannes war bestimmt über 90 Jahre alt. Er war der jüngste Jünger, als Jesus auf der Erde war. Und er war der Älteste, als alle Apostel schon verstorben sind. Und er war immer noch sehr treu. Er war treu bis zum Ende. Wie ist es mit dir und mir? Ich habe so viele Leute gesehen. Sie waren treu, als sie jung waren. Aber nach 10 Jahren waren sie weg. Und manche nach 20 Jahren. Und manche sogar nach 40 Jahren. Und der Herr Jesus hier, was ist hier die erste Beschreibung? Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Vers 5. Wie treu bist du und wie treu bin ich? Ich kenne so viele Heilige, die sind gegangen. nicht gegangen, weil sie verstorben sind, natürlich manche vielleicht, aber gegangen, weil sie nicht mehr dem Lamm folgen, wohin er auch geht. In Offenbarung 14, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Vielleicht geht er in eine Richtung, die dir nicht gefällt. Was machst du dann, Chuchan? Er sagt, ja, ich folge ihm. Und er sagt, nein, ich bin nicht so sicher. Wir werden sehen, wenn die Situation kommt. Treu zu sein ist nicht einfach, aber Johannes, er war treu. Wo war Johannes, als er diese Vision gesehen hatte? In seinem Schlafzimmer, auf den Knien zum Gebet? Er war auf der Insel Patmos. Und was hat er dort gemacht? Urlaub? War er zum Urlaub auf der Insel? Er war im Exil. Es war ein schrecklicher Ort. Es war kein schöner Ort dort. Kein Bett, kein Essen. Ich weiß nicht, woher er sein Essen bekommt. In Einsamkeit. In einer sehr schwierigen Situation. Kannst du treu sein in so einer schwierigen Situation? Oder würdest du murren? Herr, ich war dir treu mein ganzes Leben lang und jetzt bin ich so alt, wo ich alt bin, schickst du mich auf diese Insel hier? Das ist unfair. Was habe ich falsch gemacht? Warum hast du mir das angetan, Herr? Ich würde schimpfen und mich beschweren. Was hat Paulus und Silas gemacht, als sie im Gefängnis waren? Haben sie gesagt, Herr, wir tun doch dein wunderbares Werk und du setzt uns hier ins Gefängnis? Haben sie das gemacht? Sie haben nicht gemurrt, sondern sie haben gebetet und gesungen und gelobt. Würdest du das tun, wenn du im Gefängnis sitzt? Wie ist es mit dir, Emmanuel? Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich im Gefängnis wäre. Nicht nur Emmanuel, auch Grandpa. Auch der Großvater. Was würde ich tun, wenn ich im Gefängnis säße? Sagen, Herr, was habe ich falsch gemacht, dass ich hier sitze? Aber diese Brüder, sie waren so treu. Johannes, der treue Zeuge. Denkst du, der Herr würde so eine wunderbare Offenbarung wie in diesem Buch einem untreuen Sklaven geben? Würdest du es tun? Wenn du mehr Offenbarung sehen möchtest, dann musst du ein treuer Sklave sein, ein treuer Diener. Dann wird der Herr die Offenbarung geben. Wenn du nicht treu bist, wirst du nichts sehen. Du wirst nichts sehen. Deshalb hier auf eine kurze Weise die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Sklaven zu zeigen. Das heißt, er möchte es nicht nur Johannes zeigen, sondern er sucht nach treuen Zeugen, nach treuen Sklaven. Johannes kann nicht der einzige treue Sklave bleiben. Aber zu dieser Zeit war er der Einzige. Die anderen seiner Kollegen, die anderen Apostel, sie waren schon gemartert worden, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Und er hat es durch Zeichen bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Sklaven Johannes gesandt. Seinem treuen Sklaven Johannes. Vers 2, der hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt, alles, was er gesehen hat. Teile nicht etwas mit, was du nicht gesehen hast. Gib nicht einfach eine theologische Botschaft und Auslegung der Bibel. weil du weißt nicht, ob du das Richtige redest oder nicht. Was ist ein treuer Zeuge? Das Wort Zeuge ist das gleiche Wort wie Märtyrer. Das wisst ihr, oder? Das habe ich oft erwähnt. Was heißt es, ein Märtyrer zu sein? Ein Märtyrer heißt, du redest die Wahrheit von dem, was du gesehen hast, für jeden Preis. Das ist ein treuer Zeuge. Aber heute möchte niemand die Wahrheit haben. Wenn du die Wahrheit redest, kommst du ins Gefängnis. Wenn du lügst, wirst du belohnt. Ist das nicht wahr hier in diesem Land? Wenn du für die Wahrheit stehst, werden sie dich verfolgen bis ans Ende. Wenn du die Wahrheit redest, wirst du ein Märtyrer. Ein Zeuge ist also einer, der die Wahrheit redet. Und was ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Nicht was, sondern wer? Was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt, was unsere Hände betastet haben von dem Wort des Lebens. Wie Johannes Kapitel 1. Johannes 1 sagt. Johannes war ein Zeuge. Er hat nicht die Bibel ausgelegt, aber wir alle, wir legen nur die Bibel aus. Aber Johannes, nein, er war ein Apostel, ein treuer Zeuge. Er war mit dem Herrn. Er hat so viele Dinge direkt vom Herrn gehört. Und seine Hände haben betastet und betrachtet, beschaut. Das heißt, nicht nur von der Ferne gesehen, sondern er war nahe bei ihm, lag sogar an der Brust des Herrn. Er war der geliebte Apostel. Auf jedem Schritt von dem Weg des Herrn war er dabei. Was Johannes also geredet und geschrieben hat, ist nicht seine Auslegung. Es ist nicht aus zweiter, dritter oder vierter Hand. Es basiert nicht auf Büchern vor 300, 400 Jahren, sondern es ist sehr aktuell, was er persönlich gesehen und gehört und betastet hat. Wo können wir solche Diener heute finden? Wenn du heute ein Sklave, ein Diener sein willst, dann sei solch ein Diener. Sei treu dem Wort Gottes. Er war Zeuge, er bezeugte das Wort Gottes. Wenn du das verstehen möchtest, dann musst du 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4 lesen. Und du musst die Salbung kennen. Weil sie wird dir viele Dinge offenbaren, die der Herr dir zeigen möchte. Und dann, er hat das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Was war das Zeugnis Jesu Christi, als er auf der Erde war? Das heißt, in seinem menschlichen Leben brachte er Gott zum Ausdruck. Er hat nicht eine Sache gesagt und dann auf eine andere Weise gelebt, so wie viele von uns. Nach der Botschaft gehst du nach Hause, nach der Mitteilung gehst du nach Hause und bist plötzlich eine andere Person. Das ist kein Zeugnis von dem lebendigen Gott. Der Herr Jesus hat Gott in jeder Situation, überall wo er war, bezeugt. Er hat nicht nur das Wort Gottes gepredigt, sondern er hat in seinem Leben von der Herrlichkeit Gottes bezeugt. Er hat überall, wo er war, die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck gebracht. Nicht nur durch seine Worte, sondern durch sein menschliches Leben. Das war das Zeugnis Jesu Christi. Er selbst war ein Zeugnis. Ja. das ist ein treuer Sklave des Herrn. Das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Alles, was er gelernt hat im theologischen Seminar. Im Englischen ist Seminar und Friedhof hört sich sehr ähnlich an und ich verwechsel die beiden immer. Theologischen Friedhof oder theologisches Seminar. Alle Dinge, alles, was er gesehen hat. Hast du dem Herrn je gesagt, Herr, ich möchte mehr von dir sehen? Zeige es mir, offenbare dich mir. Nimm all die Decken und Schleier weg, die meine Augen verdecken. Heile meine Blindheit, heile meine Taubheit. Ich möchte nicht blind sein, ich möchte sehen. Ich möchte sehen. Wie können wir Zeugen sein, wenn wir nichts sehen? Wenn du nichts siehst, kannst du kein Zeuge sein. Es ist nicht gut genug, nur zu hören, was die anderen sagen. Deshalb sagt er hier Vers 3, selig ist, der die Worte der Weissagung liest. Selig ist, der liest. Was sollst du lesen? Viele Bücher? Selig ist, der die Worte vieler Studienbücher liest. Ich weiß nicht, welche Studien es da alles gibt. Was andere Leute studiert haben. Nein. Selig ist, der die Worte dieser Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Keine Zeit zu verschwenden. Das ist sehr wichtig. Dass wir zu dem Wort des ewigen Lebens kommen. Es ist nicht ein Wort der Lehre oder ein Wort der theologischen Lehren und oder Auslegung von Menschen, sondern die Worte Gottes sind die Worte ewigen Lebens. Das möchte ich nochmal unterstreichen, diesen Satz. Kein anderes Buch von Menschen geschrieben, egal, ist mir egal, von wem sie sind und was für einen Namen sie haben. Kein anderes Buch kann die Bibel ersetzen. Das lebendige Wort Gottes. Die Interpretation von Menschen kann Gottes Wort nicht ersetzen. Denkst du, dass Gott dir eine Bibel geben wird, die du überhaupt nicht verstehst? Natürlich nicht. Unser Gott ist nicht so dumm wie ich. Unser Gott ist der Allerweiseste, voller Weisheit. Er wird dir nicht ein Buch geben, das du gar nicht verstehen kannst. Denkst du das? Oder? Der Geist, den Gott uns gegeben hat, ist ein Geist der Weisheit und des Verstandes. Und wenn du es nicht verstehst, dann wird er dein Ratgeber sein. Deshalb ist es auch ein Geist des Rates. Und wenn du weißt, aber du hast vielleicht noch keine Kraft, dann ist er auch ein Geist der Kraft, in Jesaja 11. Und wenn dir noch Erkenntnis fehlt, dann ist er auch der Geist der Erkenntnis. Und eins, was du dann noch brauchst, ist der Geist der Furcht des Herrn. Weil dann weißt du nur so viel und dann wirst du stolz und machst einfach, was du möchtest. Ohne die Furcht Gottes. Es ist gefährlich, die Bibel zu kennen. Dann machst du dein eigenes Werk und baust Mega-Churches und wirst Milliardär. Und wirst so verdorben. Das war Jesaja 11, Vers 2 über den Geist des Herrn. Denke nicht, es ist einfach, ein Sklave Gottes zu sein. Nichts ist einfach. Was möchtest du studieren? Ist es einfach, das Fach, das du gewählt hast? Warum studierst du dann? sei einfach ein Bam. Was immer das ist. Du musst doch nicht studieren. Warum brauchst du eine Ausbildung? Nicht, weil es einfach ist, sondern es ist herausfordernd. Magst du Elektrotechnik? Das ist das Schwierigste unter den technischen Ausbildungen. Das Schwierigste und deshalb ist es auch das Schlimmste. Aber lasst mich euch sagen, ist es einfach, ein Sklave des Herrn zu sein? Möchtest du einer sein? Ja? Lobt den Herrn. Es ist schwerer, als ein Elektroingenieur zu sein. Weil wenn du nicht richtig lernst, deine Ausbildung, dann versetzt du dir selbst einen Stromschlag. Deshalb wollte dein Vater, dass du nicht ein Elektriker wirst, weil es gefährlich ist. Ein Sklave Gottes zu sein, ist nicht einfach. Denke nicht, es ist einfach. Denkt ihr, der Herr als Sklave Gottes auf der Erde, war es einfach für ihn? War es ein einfacher Job? Er wurde nicht von den Menschen gelobt. Heute die großen Pastoren, sie werden alle von den Menschen gelobt. Willst du von den Menschen gelobt und erhoben werden? Dann bist du kein Sklave Gottes. Niemand, der die Wahrheit redet, wird beliebt und berühmt sein. Weil du wirst nicht reden, was die Menschen gerne hören. Ein Sklave, der hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Alles, was er gesehen hat. Selig ist, der liest. Deshalb lese. Lese bitte. Lese das richtige Buch. Es heißt das Buch. Es gibt viele Bücher, aber kein Buch kann dieses Buch, kann das Buch ersetzen. Und dann, die Worte dieser Weissagung hören, höre dir nicht alles an. Viele Christen hören alles, hören irgendwas. Selig ist, der die Worte dieser spezifischen Weissagung hört und bewahrt, was darin geschrieben steht. Das heißt, du folgst und tust das, was dieses Wort sagt. Denn die Zeit ist nahe. Dann in Vers 4 kommen die Grüße von dem dreieinen Gott. Wunderbar. Das ist das erste Mal, dass es im Neuen Testament erwähnt wird. Im Alten Testament wurde es vielleicht schon mal erwähnt, dass er der ist, der ist, der war und der kommt. Das ist ein erstaunlicher Name. Hast du je über diesen Namen nachgedacht, Chuchan? Nein? Keine Sorge, du bist nicht der Einzige, der nie darüber nachgedacht hat. Vielleicht viele von uns. Hast du schon mal darüber nachgedacht, über diesen Namen? Ja? Der ist, der war und der kommt. Er ist der Ich Bin, das Verb zu sein. Er ist alles. Ich habe heute Morgen keine Zeit, viel darüber jetzt mitzuteilen, weil es ist nicht die Hauptsache. Aber denk drüber nach. Alles in der Bibel, alles in der Vergangenheit wusste Gott. George, wann wurdest du gerettet? Nicht vor Grundlegung der Welt? Er Er hat eine Jahreszahl gesagt, aber die Frage war, wurdest du nicht vor Grundlegung der Welt schon auserwählt? Siehst du, er ist nicht zurückgegangen in die Vergangenheit. Gott hat gesagt, wo warst du, als ich dass die Welt gegründet habe? Das Wort sagt, wir wurden schon auserwählt vor Grundlegung der Welt. Sonst wärst du nicht hier. Und was hat Paulus gesagt im Galaterbrief? Wann wurde er auserwählt, ein Apostel zu sein? Er hat nicht gesagt vor Grundlegung der Welt, sondern er hat gesagt, im Mutterleib wurde er bereits auserwählt. So, wann hat er dich auserwählt, dass du hier bist? Du wurdest auch schon in deinem Mutterleib auserwählt. Bist du nicht froh? Bist du nicht froh, dass du nicht in irgendeiner komischen Familie irgendwo geboren wurdest? Ich bin sehr froh. Ja, ich bin fröhlich darüber. Weil Gott wusste schon alles in der Vergangenheit. Paulus sagt, er war berufen von Mutterleib an. Und es war Gottes Wohlgefallen, Christus in ihm zu offenbaren. Denk nicht, das kommt aus Zufall. Nichts geschieht aus Zufall. Warum bist du nach Los Angeles, nach Kalifornien gekommen? Warum? Weil es war Gottes Plan vor Grundlegung der Welt, dass du hier Timo getroffen hast, deinen Mann. War es ein Zufall? Es scheint vielleicht so auszusehen. Es sieht so aus wie ein Zufall. Ich habe nie gedacht, dass ich so eine Art Diener des Herrn sein würde. Ich bin nicht nach Deutschland gegangen, um dort dem Herrn zu dienen, sondern ich wollte was anderes werden. Aber der Herr hat mich gerufen. Was kann ich dann tun? War das ein Unfall? Als du nach Europa gekommen bist mit Logoship, deiner Firma, weißt du, was der Herr mir gesagt hat? Weil ich habe für dich gebetet, schon vor dieser Zeit. Und der Herr hat zu mir gesagt, ich schicke in dir auf deinen Schoß. Deshalb sind Mary und ich damals nach England gefahren mit dem Auto, nicht geflogen. Weil der Herr hat mir gesagt, jetzt ist die Zeit. Ich sende ihn nach Europa, auf deinen Schoß. Der Herr weiß alles. Ich wusste es nicht. Ich habe das nicht geplant. Er ist der Gott, der war. Er wusste alles schon. Er hat das ganze Universum geschaffen. Das ganze Universum hat er geschaffen. Alles ist also arrangiert von Gott. Und du musst ihn kennen. Nichts passiert einfach so. Wir alle müssen ihn sehen und kennen, diesen großen, allmächtigen Gott, der alleine weiß ist. Er ist so groß. Und er ist auch der, der ist, der war und der ist. Und er tut heute auch so viele Dinge mit uns. Vertraue ihm. Wo wirst du zur Schule gehen? Zur Ausbildung? Vertraue ihm. Er weiß es nicht nur heute, sondern er wusste es schon, bevor du geboren wurdest. Vertraue ihm also. Er weiß, was das Beste ist. Und er kennt auch die Zukunft. Er ist auch der, der kommt. Sorge dich nicht um deine Zukunft. Ich sorge mich nicht um meine Zukunft. Natürlich wissen wir alle, wir möchten das Reich erben. Wie? Oh, wie? Oh, ich sorge mich jeden Tag darum. Wie soll ich das machen? Nein, er weiß es. Vertraue ihm und er wird es dir zeigen. Er wird dich leiten. Weil er kennt die Zukunft. Kennst du sie? Nein. Viele Leute fragen, was geschieht dort auf dem neuen Himmel und neue Erde? Ich antworte immer, komm erst mal dahin und dann wirst du es rausfinden. Komm erst mal dahin, dann wirst du es rausfinden. Gott weiß alles, er hat alles vorbereitet. Ich sorge mich nicht darum, ob es im neuen Himmel und neue Erde einen Mercedes gibt. Ich versichere dir, es wird keinen Daimler mehr geben. Aber lasst mich euch sagen, ihr müsst diesen wunderbaren Gott kennen. Er ist der große Ich Bin. Mose hat gefragt, was soll ich den Leuten sagen? Wer hat dich gesandt? Was ist dein Name? Der Herr hat ihm gesagt, mein Name ist Ich Bin. Ich Bin. Das ist ein wunderbarer Name. Hast du jemals von jemand gehört, der Ich Bin heißt? Ich kenne einen Bruder, der heißt Wer. Und wir haben immer Witze drüber gemacht. Sein Name war Was, What in Englisch, What, also Was. Und die Leute haben immer ihn gefragt, was ist dein Name? Ja, was? Die Antwort ist What, also was? Und sagt, ja, wiederholen die Frage, was ist dein Name? Ja, What natürlich. Das ist kein guter Name. Aber ich bin. Ob es in der Vergangenheit war, in der Gegenwart oder in der Zukunft, er ist. Es gibt keine Grenze, keine Begrenzung für diesen wunderbaren Gott. Er ist ohne Anfang und ohne Ende, wie Hebräer 7 sagt. Wie der Sohn Gottes, der ohne Anfang der Tage und ohne Ende des Lebens ist. Er ist ewig. So ein wunderbarer Gott. Niemand von uns weiß, was morgen passieren wird, weil wir sind nicht Gott. Aber wir vertrauen diesem lebendigen Gott, so ein wunderbarer Gott. Amen. Mein Anliegen heute ist nicht, darüber zu reden, vielleicht später mal. Mein Anliegen heute ist, vor allem über die Priesterschaft und über den goldenen Leuchter und über den Sohn Gottes, den Sohn des Menschen, der in der Mitte der Leuchter wandelt. Weil dieses Kapitel geht über die Priesterschaft. Und du sagst vielleicht, ich sehe das Wort Priesterschaft hier nicht. Natürlich steht das Wort Priesterschaft hier nicht. Aber ich frage dich, wo steht der goldene Leuchter? Im Heiligtum. Und wer kommt ins Heiligtum hinein, um dort am Leuchter zu dienen? Das sind die Priester. Und der Hohepriester. Der goldene Leuchter mit dem Sohn des Menschen, der unter den Leuchtern wandelt. Was sagt es dir? Es zeigt dir, dass das Ganze hier ist eine Sache der Priesterschaft, der heiligen und königlichen Priesterschaft, ob es dir passt oder nicht. Und deshalb müssen wir alle dankbar sein, dass der Herr am Ende dieses Zeitalters uns beibringt, die Priesterschaft zu praktizieren. Du kannst deinen Leuchter nicht außerhalb des Heiligtums finden. Und niemand außer der Priesterschaft und dem großen hohen Priester darf hineinkommen. Und nur der hohe Priester darf einmal ins Jahr ins Allerheiligste hinein, um Sühnung zu erwirken. Und jeden Morgen soll er hineingehen, um die Lampen zu trimmen Öl nachzufüllen, das Räucherwerk darzubringen. Das sind alles Dinge des Priesterdienstes. Es geht nicht nur um Gemeinde. Es gibt so viele Arten von Gemeinde. Es gibt die katholische Kirche, es gibt die Staatskirche, es gibt so viele Gruppen und Denominationen. Es gibt so viele verschiedene Arten. Aber der goldene Leuchter ist sehr besonders. Denk nicht, das ist einfach nur eine normale Gemeinde. Was heißt Gemeinde? Deshalb ist hier im ersten Kapitel von Offenbarung steht, dass die Gemeinde sein goldener Leuchter ist. Wenn der Herr also deine Augen öffnet und die Augen eures Herzens erleuchtet und euer Verstand, dann werdet ihr verstehen, dass die Gemeinde genau das ist, was Petrus in 1. Petrus 2 gesagt hat, ein geistliches Haus und eine heilige Priesterschaft. Das ist der Leuchter. Ist das klar? Okay, dann können wir die Versammlung hier beenden, wenn ihr alle klar seid darüber. Das ist die Vision, die der Herr oder Herr uns erleuchten muss. Es geht nicht nur um Gemeinde. Wo gehst du am Sonntag hin? Ich gehe zur Gemeinde. Welche Gemeinde? Manche Leute sagen, ich gehe zu meiner Gemeinde. Das ist falsch. Das ist nicht unsere Gemeinde. Es geht um den goldenen Leuchter im Heiligtum, das geistliche Haus und die heilige und königliche Priesterschaft. Und deshalb, für die Priesterschaft brauchen wir einen Hohepriester. Zur Zeit des Alten Testaments war Aaron der Hohepriester. Du kannst nicht eine Priesterschaft ohne Hohepriester haben. Kannst du eine Nation haben ohne Präsidenten? Natürlich nicht den Fake-Präsidenten, gell? Wenn du einen Fake-Präsidenten hast, das ist schrecklich. Wir brauchen einen Hohepriester. Und der Hohepriester ist dort von Gott eingesetzt. Im Alten Testament war es nach der Ordnung Aarons. Aber das ist nur ein Schatten, ein Bild. Im neuen Bund ist Jesus Christus unser Hohepriester und nicht nur unser Erlöser. Nicht nur unser Erlöser. Deshalb gibt es den Hebräerbrief. Er ist der große Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Gerechtigkeit und Friede, diese zwei sind sehr bedeutsam. Sehr zentral. Es geht nicht um eine Gerechtigkeit nach deinem eigenen Standard. Der Herr Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit und er ist die Gerechtigkeit Gottes, die offenbart wurde in Jesus. Es geht nicht darum, gerecht oder richtig zu sein nach unserem eigenen Standard. Deshalb sagt Paulus in Philipperbrief, ich möchte nicht in meiner eigenen Gerechtigkeit erfunden werden, die nach dem Gesetz ist, sondern nach Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus durch den Glauben an ihn. Deshalb im Gemeindeleben, sag nicht, ich tue das, weil ich denke, das ist richtig. Und dann sagt der andere Bruder, nein, so ist es richtig. Und jeder hat seine eigene Meinung, was Rechtes. Das ist keine Gerechtigkeit. Dieser wunderbare, große Hohepriester dient dem himmlischen Jerusalem, dem himmlischen Zion, der Stadt des lebendigen Gottes. Wunderbar. Der große Hohepriester. Deshalb gleich dort in Offenbarung 1 sieht man den großen Hohepriester, den Sohn des Menschen, der unter den Leuchtern wandelt. Obwohl es die gleiche Person ist, ist er sehr anders oder unterschiedlich zu dem Hohepriester im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief ist er der Hohepriester, der für uns einsteht. Oh, ich habe so viele Probleme, Herr, hilf mir. Und du kannst mitfühlen und du stehst für mich ein. Aber hier ist ein, das ist, im Hebräerbrief ist das ein anderer Aspekt. Und hier in der Gemeinde ist er sehr nah. Er wandelt zwischen den goldenen Leuchtern. Er leuchtet hier herum. Das merken wir vielleicht nicht. Und weil wir das nicht sehen, sind wir so locker und tun und machen alles, was uns gefällt. Und wir gehen einfach, sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Wie sagt man auf Wiedersehen in Koreanisch? Oh, das hört sich zu kompliziert an. Ich sag nur bye, bye, tschüss. Wir sind so locker. Wir machen alles, was uns passt. Weil wir diesen großen himmlischen Hohepriester nicht kennen, der in der Mitte der goldenen Leuchter wandelt. Wenn wir ihn kennen würden, wäre unsere Gemeinschaft und unsere Beziehung zueinander ganz anders. Lass uns das kurz anschauen, weil das ist die Hauptsache, die wir sehen müssen. Vers 12, Offenbarung 1, Vers 12. Und ich wandte mich um, nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Lobt den Herrn, der Herr hat direkt gesprochen. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der einem Menschensohn gleich war. Jesus Christus, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und an der Brust begürtet mit einem goldenen Gürtel. Das ist der große Hohepriester. Das ist das Priestergewand von unserem Herrn Jesus Christus. Ein wunderbares Kleid. Ich denke, vor ein paar Tagen, letzte Woche am Tag des Herrn, haben wir 2. Mose 28 über das Priesterkleid geredet. Kurz und recht einfach. Wir brauchten noch mehr Zeit, aber es ist nicht so schlimm, weil solange wir es sehen, wird der Herr uns leiten. Und an der Brust begürtet mit einem goldenen Gürtel, mit einem goldenen Band. Meistens ein Gürtel hier an der Hose, an der Hüfte, oder? Ich trage meinen Gürtel nicht an der Brust, oder? Es sei denn, ich habe hier ein Schwert drin, natürlich. Aber es ist ein goldenes Band über die Brust, weil die Brust steht für die Liebe. Das heißt, er kümmert sich und sorgt für die Gemeinden mit einer göttlichen Liebe. Wie sorgst du dich um die Gemeinden? Wir brauchen seine Liebe. Christus liebt die Gemeinde, nicht mit einer menschlichen Liebe, sondern mit einer göttlichen Liebe. Okay, lass uns weitergehen. Sein Haupt und sein Haar, Vers 14, war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Ich muss zurückgehen zu Daniel Kapitel 7, wo man Gott sieht, der auf dem Thron sitzt, mit exakt dieser Beschreibung. Sein Haupt und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee. Meine Haare sind weiß, aber es ist nicht wie Wolle. Es ist weiß, sie sind weiß, weil ich alt bin. Ich bin nicht uralt, aber ich bin alt. Ich hatte früher schwarze Haare, wie Chuchan. Aber jetzt habe ich weiße Haare, wie George. Das, weil ich alt geworden bin. Aber ein Lamm, wie Wolle, ist in weiß geboren. Das heißt, es ist die Natur. Es ist nicht weiß, weil das Lamm alt geboren wurde. Wurdest du mit weißen Haaren geboren? Nein. Sondern das ist die Natur hier. Es ist nicht eine Sache der Altheit, des Alters, sondern es ist eine Sache der Reinheit. Und der Schnee, von wo kommt der Schnee? Von oben. Ist himmlisch. Vom Himmel. Er ist voller himmlischer Weisheit. Weißt du? Oh, weiße Haare oder graues Haar ist ein Zeichen der Weisheit. Das stimmt nicht. Es ist nur halb wahr. Wenn du Sprüche liest, der Vers sagt, nur wenn du Gerechtigkeit wandelst. Man zitiert nur den ersten Teil des Verses, aber der zweite Teil sagt, auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie erlangt. Ich habe viele Leute mit weißen Haaren gesehen, die nicht weise sind, mich eingeschlossen. Weißes Haar bedeutet nicht, dass du weise bist. Sicherlich nicht. Aber unser Herr ist nicht alt. Ich habe weiße Haare und ich bin voller Runzeln, voller Falten. Aber Epheser 5 sagt, ohne Flecken und ohne Runzeln. Bist du ohne Flecken und ohne Runzeln? Nein. Das heißt, du bist alt, so wie ich. Aber unser Herr, nein. Seine Weisheit ist himmlisch. Es ist Gottes Weisheit, wie der Römerbrief sagt. Römer 11. Oh, welche Weisheit. Welche Tiefe des Reichtums und der Weisheit und Erkenntnis. Wie unergründbar. Niemand ist weiser als Gott. Schau mal, wie er alles erschaffen hat. Schau mal, wie er dich erschaffen hat. Es ist ein sehr wunderschönes Design. Wenn er deine Nase länger gemacht hätte, dann würdest du aussehen wie ein Elefant. Das schaut nicht schön aus. Und wenn du größere Ohren hättest, dann würdest du aussehen wie ein Hase. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Schau, wie Gott den Menschen geschaffen hat, nach seinem Bilde. Ich lobe Gott immer dafür. Sag, Herr, du bist ein wunderbarer Schöpfer, voller Weisheit. Möchtest du gerne eine Hand haben mit 8 Fingern? Wäre das nicht besser? Wie wäre es mit nur 4 Fingern, ohne Daumen? Oder vielleicht 5 Daumen? Wie wäre das? Weißt du nicht, dass beide Hände zusammen das Gleiche sind, symmetrisch sind? Alles ist in einer wunderbaren Gleichgewicht. Du bist wunderbar und auf erstaunliche Weise, ausgezeichnete Weise gemacht. Du hast nicht 2 Münder, gell? Einer reicht schon. Wie wäre es mit einem Auge vorne und einem Auge hinten? Möchtest du nicht einen Panoramablick haben? Der Bruder, der Optiker ist, sagt, das würde meinen Job sehr schwer machen. Gott ist voller Weisheit. Er kennt die Zukunft, er kennt die Vergangenheit und er weiß alles, was vor sich geht. Alle Probleme sind für ihn schon gelöst. Bevor Adam gefallen ist, sagt das Wort Gottes uns, dass das Lamm schon bereit war vor Grundlegung der Welt. Deshalb hatte Gott keine Angst. Er hat gesagt, lass die Schlange tun, was er tun will. Weil er hat das Lamm schon vorbereitet vor Grundlegung der Welt. Und als die Erde erschaffen wurde, wurde das Lamm schon geschlachtet. Es war schon alles vorbereitet. Und nur zu dem bestimmten Zeitpunkt wurde es erfüllt auf Golgatha. Das war Gottes Weisheit. Er ist wirklich ein weiser Gott. Denke nicht, dass du weiser bist als Gott. Nein, das bist du nicht. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Wie ist es mit deinen Augen oder meinen Augen? Ohne Brille sehe ich nichts, keine Feuerflamme hier. Die Leute lachen immer über meine Augen, weil sie so klein sind. Manche haben gesagt, haben mich gefragt, John, kannst du doch was sehen, wenn du lachst oder wenn du lächelst? Er sagt, ja, das ist mein Geheimnis. Denke nicht, wenn ich lache oder lächle, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Aber seine Augen sind wie eine Feuerflamme, wie Röntgenstrahlen. Er ist der Gott, der das Herz durchforscht, die inneren Teile, Herz und Nieren durchforscht. Er sieht alles, nichts ist vor ihm verborgen. Wie eine Feuerflamme. Und er sieht es nicht nur. Eine Flamme brennt auch etwas, verbrennt etwas. Verbrennt dich. Es ist nicht einfach, wenn der Herr die Gemeinde sieht. Es ist nicht nur so, dass er sieht und es ist ihm egal. Oft ist es so, wenn wir etwas sehen, uns ist es egal oder haben sogar Angst, das Richtige zu tun. Wenn wir ein Problem sehen, dann sagen wir, oh, rühr es nicht an, es ist ein Problem. Finger weg. Wenn du eine Feuerflamme siehst, dann wird diese Feuerflamme dich auch verbrennen. Deshalb verbirg nichts vor Gott. Verbirg nichts vor ihm, das ist töricht. Weil er weiß es sowieso. Du versuchst etwas zu verstecken vor dem, der alles sieht? Willst du mich veräppeln? Das ist sehr töricht. Seine Flamme ist nicht, um dich zu richten und zu töten, sondern um dich zu heilen. Weißt du, das Infrarotlicht ist zur Heilung und nicht um zu töten. Wenn der Herr durch sein Wort etwas bloßstellt, hab keine Angst davor, bloßgestellt zu werden. Weil wenn der Herr etwas bloßstellt, möchte er dich auch heilen. Verbirg nichts vor ihm. Spiel kein Versteckspiel mit Gott. Er muss nicht lange suchen. Hat der Psalmist nicht gesagt, selbst wenn ich zur Hölle gehe, bist du dort. Wenn ich zum Nordpol gehe und ans Ende des Meeres, ist er auch da. Wenn du zum Himmel gehst, ist er auch da. Deshalb versteck dich nicht. Es ist töricht, sich zu verstecken, sondern sag dem Herrn, Herr, heile mich. Was immer du in mir siehst, heile mich auch. Ich brauche Heilung. Amen. Und seine Füße gleich leuchtendem Kupfer. Leuchtendes Kupfer, das ist wirklich Gericht, das steht fürs Gericht. Seine Augen sind Heilung, aber seine Füße sind Gericht. Deshalb sagt das Wort, dass er alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße macht. Ich möchte nicht unter seine Füße kommen und zertreten werden. Und von den Füßen zertreten zu werden, das ist keine Heilung, das ist Gericht. Kupfer in der Bibel bedeutet Gericht. Kupfer wie im Schmelzofen glühend gemacht. Er richtet nicht, nur weil ihm etwas nicht gefällt, weil ihm was nicht passt, sondern es ist ein lauteres Gericht. Uns passt dieses und jenes nicht. Und das ist dann dein Gericht. Das ist nicht geläutert, das ist nicht im Schmelzofen gewesen. Schmelzofen geläutert, glühend gemacht. Der Herr hat nie gerichtet nach dem, was seine Augen sehen, sondern gemäß der Furcht des Herrn. Deshalb ist sein Gericht immer richtig und gerecht. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Wir möchten immer gerne süße und schöne Worte hören, gell? Aber wie ist es, wenn jemand dich kritisiert? Bist du froh darüber? Wenn du deinen kleinen Sohn kritisierst, Enoch, weil er immer noch nicht mit Gott wandelt, ermahnst du ihn? Dann, wenn du ihn ermahnst, er wird reagieren. Er wird sich auflehnen. Genau das passiert auch mit uns. Aber die Stimme des Herrn ist sehr majestätisch. Seine Worte haben Autorität. Es sind keine leeren Worte. Wir reden sehr viele leere, nichtige Worte. Aber hier, seine Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. In der nächsten Versammlung werden wir noch Gemeinschaft haben über die Sterne. Es sind die Boten der Gemeinde. Denke nicht, es ist eine Position, irgendwie als ältester oder verantwortlicher Bruder zu dienen. Ich habe so viele unverantwortliche Brüder gesehen. Sie sind nicht verantwortlich. Sie nennen sich verantwortliche Brüder. Die Brüder gemeinten, sie wollten das Wort Älteste nicht benutzen. Aber sie haben dann das Wort verantwortliche Brüder benutzt. Aber in Wirklichkeit sind sie unverantwortliche Brüder, weil du bringst den Geschwistern falsche Dinge. Du bist unverantwortlich. Wir möchten Sterne sein in seiner rechten Hand, unter seiner göttlichen Autorität. Und Sterne. Sind Sterne unten auf dem Boden? Nur die Weihnachtssterne sind irgendwo unten auf dem Boden. Das sind die gefälschten Sterne, die falschen Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Wunderbar. Für den Feind ist es tödlich. Wie in Offenbarung 19. Mit dem Schwert aus seinem Mund schlachtet er den Feind. Aber in Hebräer 4 ist es wie das Skalpell eines Chirurgen. Eines Arztes, um die Absichten und Gedanken des Herzens bloßzustellen und herauszuschneiden, was nicht dort sein sollte. Wenn ich Krebs habe, brauche ich ein Messer, brauche ich ein Skalpell. Und wenn nicht, dann brauche ich vielleicht eine Chemo. Ob Messer oder Chemo, kommt drauf an. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Lobt den Herrn. Kennen wir so einen himmlischen, herrlichen, hohen Priester, der in unserer Mitte wandelt? Kennen wir ihn? Ich werde hier aufhören, aber ihr müsst es selbst lesen, darüber nachsinnen mit Gebet, damit ihr es verstehen könnt. Und sagt dem Herrn, Herr, ich möchte so einen Christus kennen. Nicht nur den, der am Kreuz gestorben ist. Die Errettung ist umsonst, nicht aus Werken. Aber um vollendet zu werden, müssen wir die Priesterschaft üben, praktizieren. Denke nicht, du kannst dem Herrn irgendetwas bringen als Opfer. Nein. Wir müssen diesen großen hohen Priester sehen und respektieren, der mitten unter uns wandelt, nicht nur hier in der Versammlung, sondern in unserem täglichen Leben, weil wir sind Priester und ein Priester muss heilig sein. Er darf nicht vermischt sein mit so vielen anderen Dingen. Zurückgehen, wir werden noch weiter über die Priesterschaft Gemeinschaft haben. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Das brauchen wir alle, das müssen wir alle tun. Und wenn du den Herrn siehst, der am Kreuz gestorben ist, du wirst dankbar sein und sagen, lob den Herrn, dass du für mich gestorben bist. Aber hier ist Johannes auf sein Gesicht gefallen, ist niedergefallen wie ein toter Mann, weil er diesen herrlichen Christus gesehen hat, der so anders ist, als was wir gewöhnlicherweise kennen. Dieser Christus hier ist so anders und genau das Gegenteil von dem Lamm Gottes, das im Johannesevangelium erwähnt wurde. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber hier ist es so ein majestätischer, brennender Christus. Mir fehlen die Worte, ihn zu beschreiben, diesen wunderbaren Christus, diesen furchterregenden, furchteinflößenden Christus. Und Johannes fiel zu seinen Füßen wie tot, weil er war so anders von dem Christus, den er in den Evangelien kannte, von den Evangelien her kannte. Wenn wir so einen Christus sehen, werden wir die wahre Furcht des Herrn haben. Und dann wird unsere Priesterschaft, unser Priesterdienst in Ordnung sein. Okay, ich höre auf hier, die Zeit ist um. Lass uns ein paar Gebete haben und lass uns etwas Gemeinschaft haben. Ich weiß nicht, wann wegen Mittagessen werden wir hier essen? Ja, lass uns ein paar Gebete haben. Amen.